Was passiert denn, wenn Thüringen aus dem Rundfunkstaatsvertrag austritt? Ist da auf einmal der MDR-Bildschirm weiß?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ach so, warte mal, ich müsste ja noch mein Antlitz heute.
Ach, das gibt's auch. Mensch.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Dass ich heute mit dir noch rechnen kann, das ist ja.
Ja,
wunderbar.
Das freut mich sehr, dass du das ermöglichen konntest. Ich habe, wie gesagt, die Herbstferien vergessen. Ich muss ja auf ein Kind aufpassen.
Winterferien,
habe ich Herbstferien gesagt. Winterferien, genau.
Hm. Ja, da sage mal einer, dass es super angenehm und entspannt ist mit Kindern.
Das ist es schon, aber nicht Podcasten.
Podcasten ist ein hartes Business. Ist ein hartes Business.
Also E-Mail schreiben geht gerade noch so, aber Podcasten, Videokonferenzen mit Kindern ist hart. Und ich glaube, also man muss ja da auch nicht zu Hause rumhocken oder irgendwie, ne? Ich glaube da eher so, mal sehen, vielleicht suchen wir uns morgen eine schöne Burg aus oder irgendwie sowas.
Das ist eine sehr vernünftige Idee. Das ist sehr viel besser als Podcasten.
Ja, denke ich auch.
Generell ist Burgen besichtigen das Allerbeste, was man mit seiner Zeit anfangen kann.
Dass du das sagst, das wundert mich überhaupt nicht.
Nein.
Was hast du heute mit deiner Zeit angefangen? Du bist noch relativ frisch so für einen späteren Abend.
Naja, tatsächlich bin ich mittlerweile dazu übergegangen, bis 4:30 früh zu arbeiten, weil die Menge an Arbeit gerade derartig intensiv ist, dass es für mich quasi die Hälfte des Arbeitstags ist aktuell.
Verstehe.
So, es ist gerade 9:30, ne? Also falls es jemand irgendwie sich fragt, wann ist bei Alex die Hälfte des Arbeitstags rum? 21:30 Uhr.
Ach so, habe ich dich also quasi mitten im Arbeitstag abgeholt.
Ich habe gerade Mittag gegessen, also ohne Scheiß. Ich war vorhin.
Ich bin schon seit 6 Uhr im Einsatz. Für das Land Thüringen und für die Familie.
Sehr gut.
Und für die Band.
Ich war heute 8 im Fitnessstudio wieder. Das mache ich trotzdem.
Ah, sehr gut.
Aber Mike, das Schöne ist, jetzt kannst du mal mein Lichtdesign im Hintergrund ein bisschen.
Ja, wahrnehmen. Ja, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Kann man nicht meckern. Naja, das wird bei mir auch werden. Wirst du sehen.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Gibt es da schon ein Zeitfenster für unseren?
Ich bin dabei. Ich habe dir ja gesagt, das Zeitfenster, das denke ich, das haut hin.
Gut, also willst du jetzt sozusagen die Leute noch nicht heiß machen.
Nein, ich bin nicht, ich bin nicht so ein, du bist ja eher jemand, der so früh wie möglich rausplatzt mit Sachen, so eher so ein bisschen self-fulfilling prophecy mäßig.
Manifestieren, Mike, manifestieren.
Ja, manifestieren. Ich bin immer eher jemand, der eher so, ich bin eher so ein bisschen eigenbrötlerisch und dann bam, bam ist es da. So, ja.
Das ja, aber dann kriegen die Leute das nicht mit, weißt du? Das Problem ist, wenn du dann halt nur so einen Ansatzpunkt hast, dass die Leute es mitkriegen können, dann gibt es bestimmt sehr viele da draußen, die es nicht mitkriegen, obwohl sie es gerne mitbekommen hätten. Deswegen ist es immer wichtig, dass man das den Leuten so oft wie möglich im Vorfeld
sagt.
Wie
gesagt, mein Spruch ist immer, der Ozean ist kein Springbrunnen. Die werden das schon alle noch mitkriegen.
Ja, aber für den Ozean brauchen wir sehr viel mehr Wasser als für einen Springbrunnen.
Ja, eben.
Naja, das eben. Kann man so und so sehen. Also auf der anderen Seite, wenn du einen Ozean füllen willst, musst du halt super viel Vorarbeit leisten. Und dann kommt man nicht dran vorbei. Bei so einem Springbrunnen kannst du einfach mal so zack und hier und da. Und es fällt trotzdem auf und wird bewundert.
Ja, aber nichts dahinter, gell?
Also das würde ich, also wenn man sich überlegt, wie die architektonische Umsetzung der Wasserspiele in Versailles, also wie aufwendig und krass und megalomanisch das war, würde ich da widersprechen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich kann nicht qualifiziert drüber sprechen, weil ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet habe und kein Ingenieur bin. Aber das hat Maßstäbe der damaligen Zeit gesetzt und dann haben die da irgendwelche krassen Pläne, Flüsse zu verlegen über 10 oder hunderte Kilometer Aquädukte und sowas, was dann nur nicht funktioniert hat, weil Frankreich leider Krieg führen musste. Ansonsten hätten die da ja, also Teile davon stehen noch von diesen Aquädukten, die sie da hingezimmert haben.
Ja, ist schon krass. Also auch in Sanssouci oder in ähnlichen Anlagen natürlich. Aber wenn man für sowas Geld ausgibt, dann reicht es halt nur noch für Stuck und nicht für Marmor, ne? Im Esszimmer. Das ist dann halt die andere Seite.
Ich war in Carrara und die haben überall Marmor, aber die Stadt ist trotzdem scheiße arm.
Tja, das ist ja nur von Marmor, kannst du ja auch nicht, also es ist ja, wenn deine Bettelschüssel aus Marmor ist, dann kannst du ja auch nichts von kaufen. Ja,
auf dem Marmor standen trotzdem ausgebrannte Autos mitten im Stadtzentrum.
Auf Marmor?
Auf Marmor.
Krass.
Also es ist wirklich ein sehr stranger Eindruck gewesen, den die Stadt da gemacht hat. Ne? Weil, also wir waren da mal mit einer Exkursion, Geo-Exkursion in der Toskana, was natürlich einfach das Highlight des Studiums war. Vor allen Dingen bin ich dann aus Florenz direkt zur Full Metal Cruise geflogen.
Ah, auch nicht schlecht.
Das war gute 2 Wochen. Auf jeden Fall waren wir da auf den Bergen, auf den Marmorklippen sozusagen.
Mhm.
Und sind dann von dort aus dann auch nochmal in die Stadt und da hat man gesehen, da ist ansonsten nicht viel und sehr viel Arbeitslosigkeit und Armut, glaube ich.
Ja gut, Thüringer Muschelkalk und Travertinschiefer, mehr haben wir hier bei uns nicht zu bieten, wo wir unsere eingebrannten, ausgebrannten Autos irgendwie parken, aber gut. Muschelkalk kann ich auch mitleben, ist auch in Ordnung. Ne?
Da das findet ja man zumindest uns ab und zu mal was.
Ja, ja, da schwimmt immer mal eine Muschel drin rum oder irgendein, oder auch mal ein Waldnashorn oder irgendein Quatsch, ne? Also zumindest im Museum für Uhren Frühgeschichte. Da gibt's schon interessante Sachen da aus dem Muschelkalk auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schön, man kann mit seinen Kindern wirklich einfach mal aufs Feld gehen mit einem Hammer und einem Meißel und so und man findet wirklich immer was, ne?
Ich habe das früher also als Kind auch immer gemacht, da Ewigkeiten an irgendwelchen Ecken rumgebastelt.
Also, das finde ich schon interessant. Also das fasziniert mich auch immer wieder.
Aber dann kann ich dir schon mal bestätigen aus eigener Erfahrung, das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die deinen Kindern bleiben werden. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Also so diese Sternstunden meiner Kindheitserinnerungen waren auf jeden Fall Burgbesichtigungen und solche Ausgrabungsgeschichten. Also das... Das
ja, hoffentlich erziehe ich ja jetzt nicht einen kleinen Alexander Prinz. Ja, quasi auf dem Parallelweg laufen. Oh Gott. Naja.
Ja, weißt du, da weißt du auf jeden Fall, dass du den dann demnächst Kameras kaufen darfst.
Naja, gut, also das wird sicherlich sowieso so sein. Also das sind ja, na wie soll man sagen, dann schon fast Digital Natives, wenn du heute als Kind aufwächst. Ne?
Aber es könnte ja trotzdem so eine Gegenkultur, dass das so richtige Gegenkultur-Nerds wären, die sich komplett raushalten wollen.
Fände ich eigentlich auch ganz sympathisch, aber ich glaube... Zumindest mein Älterer, der hat dann, also das ist schon Wahnsinn, was der, also wie gesagt, ne, da spielt bei uns kein einziges Computerspiel oder so, was man da in der Schule, allein auf dem Schulhof schon mitkriegt, so, ne. Das ist halt kompletter Wahnsinn. Also der kennt irgendwelche Fernsehserien oder Computerspiele in- und auswendig, redet davon, als ob er da Sachen durchgezockt hat, dabei hat er das doch nie in seinem Leben gesehen, ne. Also das ist schon krass. Weil so ein Kind da vom Schulhof alles mitbringt, auch zum Teil wirklich beängstigend. Ne?
Aber ist eine gute Frage, inwieweit Gaming jetzt, also oder wann, ab welchem Alter, was, also wie ihr das umsetzen wollen würdet. Also bei mir war es ja so, die ersten Spiele durfte ich dann auch mit 6 spielen.
Mhm.
Natürlich auch nur in ausgewähltem Rahmen und ausgewählter Form.
Mhm.
Aber ich fand jetzt nicht, dass mir das geschadet hat.
Na, das denke ich auch. Also wenn ich mir überlege, was ich für Quatsch-Fernsehserien als Kind gucken durfte, ne? Also
es ist jetzt quasi eine Konfrontation innerhalb eurer Ehe, ja? Und du sagst, es ist nicht das Problem, aber deine Frau setzt da diesen Medien.
Nee, ich sag nicht, durch.
Ich merke das. Das ist ja eine Verwerfung.
Nee. Da brauchst du jetzt ja nicht irgendwelche Konfliktpunkte anzetteln, investigativ-journalistisch.
Nachdem du Olli Schulzenkrieg erklärt hast im letzten, ne? Also.
Alter, weißt du, wie viele Leute mich letzte Woche auf Instagram bei irgendwelchen Olli Schulz-Songs markiert haben? Er
bringt ja gerade sein Album raus. Das ist doch auch gerade, weißt du, im Endeffekt hast du ja Werbung gemacht.
Ach so, ey, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, ja, vielleicht kommt da noch ein Präsentkorb eingeschwebt. Das kann natürlich sein. Was so Videospiele angeht und sowas, also ich bin ja niemand, der das irgendwie verteufelt, bin ja hier nicht Professor Spitzer oder so, ne, der hier, das ist so Medienpädagogen.
Ja, ich weiß, Heini. Ich kenne den.
dass der jetzt hier irgendwie alles komplett ist, da ist komplett verteufeln, nee, um Gottes Willen. Ich hab eine Fachfrau zu Hause, halt die schön die Fresse und mach, was die sagt in der Beziehung. Da robb ich hinterher, weil ich einfach keine Ahnung davon habe, ne? Um Gottes Willen.
Position verstanden. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, habe ich mit meiner Mama gespielt. Also die hat mich da rangeführt, ja auch Pädagogin, ne? Also dementsprechend auch interessiert daran. Und aber auch mit kultureller Verbindung, ne? Nämlich Patrizier war das damals. Patrizier, und das ist ein Handelssimulator basierend auf der Hanse. Also du hast da quasi ein startest da als Handelskauffahrer in, weiß ich nicht, Bremen oder Hamburg oder Lübeck oder wo auch immer. Leider nicht in der Hansestadt Halle, ja, weil diese ganzen Fluss-Hansestädte haben sie nicht bedient. Wobei doch ein, zwei waren dabei. Aber egal. Jedenfalls, und musst dann deine Handelsdynastie aufbauen und dein Kontor erweitern und Produktionsstätten bauen und Stockfisch handeln und solche Geschichten.
Und T-Shirt-Stände auf Festivals aufbauen.
Genau. Daher habe ich sofort den Kapitalismus, zumindest den Merkantilismus in mir.
Das Unternehmertum. Den gesunden deutschen kleinen Mittelstand.
Genau. Genau, daher habe ich das. Und dann, das nächste war dann so Anno und Cossacks. Also es war alles so im historischen Gewand. So, das hat alles sehr gut in diese ganzen...
Nee, also ich muss sagen, also irgendwie vor der Wende war das schon interessant, ne? Also wenn man da mal, da war man ja schon der Chef im Viertel, wenn du mal so ein C64 oder 128D... Commodore hattest oder ein KC87 war Robotron, glaube ich. Nee, das habe ich nicht gehabt. Den haben wir nur in der Schule gehabt. Da haben wir Basic programmieren gelernt auf dem Ding. Aber so nach der Wende, dann hat es mich irgendwie das nicht so, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie wirklich in den offenen Schlund der Metal-Szene gefallen.
Aber Metal-Szene und Gaming ist doch eins.
Da war damals noch nicht so.
Ey, weißt du, wie viel von Blind Guardian Songtexten auf Spielen basieren. Beispielsweise The Bard's Tale.
Ja, gab es den Song 1992 schon? Nein.
Warte. Nicht ganz. Nein.
Nee, ja, eben.
Wann ist das Album? 94?
Kann sein, ja.
Ja, also ja. Komm, Mike, komm.
Also, ich sag mal, bis Somewhere Far Beyond war alles noch schön Tolkien-Prosa. Also,
der Bard-Song ist dann aber von Somewhere Far Beyond.
Da ist der Bart so.
Ja, und genau. Also nicht alles auf Somewhere Far Beyond des Tolkien.
Überhaupt nicht. Nee, ich sag's
vorher
nur
nicht.
In dem
Universum. Also da liegst du jetzt falsch. Da liegst du jetzt falsch. Beispielsweise der Song Tommy Knockers.
Wann hab ich denn behauptet, dass alles vorher Tolkien war? Das hast du mir jetzt gerade
Du hast gerade Tolkien-Prosa gesagt.
Ich hab gesagt, da war alles schön sowas wie Tolkien-Prosa. Ja. Und wenn ich es nicht gesagt habe, schneide ich so, dass es so klingt, als ich es gesagt habe. Aber natürlich, aber dass das da schon so computerspielaffin war, also habe ich zumindest nicht so wahrgenommen. Also weil du musst dir ungefähr vorstellen, wie so in den 1990ern am Anfang Computerspiele noch aussahen. Ne? Also
Ich will ja nur den Punkt machen, dass in der Szene die Verbindung zum Gaming immer schon sehr stark war.
Da gebe ich dir völlig recht, aber Fantasy-Metal war da, glaube ich, auch echt noch eher Paperback-buchmäßig basiert. Was sagst du?
Nix.
Ja.
Ja, aber gut, ist natürlich, klar, ist natürlich auch wieder ein anderer Kulturansatz, ne? Also ist
weil
ja
wahrscheinlich
so
damals, damals zu der Zeit, also während du da gewartet hast, dass dein Computerspiel lädt, hattest du ja Zeit, einen halben Roman zu lesen.
Aber ne?
Wahrscheinlich hängt das da so zusammen.
Doom ist ja auch eigentlich Death Metal. Von der musikalischen Untermalung auch.
Ja, von der Düsternis. Ja, natürlich.
Ich finde, du hast was verpasst.
Kann schon sein, aber ich bin da irgendwie nicht so richtig reingerutscht. Wie gesagt, bis heute ist ja Super Mario Kart, das Einzige, was ich spiele. Keine Ahnung. Was anderes kann ich gar nicht.
Na, ich denke, deine Söhne werden dich dann irgendwann, wenn sie da mal zocken dürfen, werden sie dich dann einführen in diese Kultur.
Na, das glaube ich doch. Ist ja auch in Ordnung.
Ich bin.
Sollen sie ihren blöden Vater vermöbeln? Dann?
Ich bin einfach beeindruckt, was innerhalb der Zeit, die ich jetzt Dinge zocke, wie krass sich diese, nicht nur diese Branche entwickelt hat, sondern auch die technische Umsetzbarkeit von Dingen. Also wie gut Spiele jetzt sein können. Also nicht im Sinne von das Grundprinzip, sondern die technische Ausgestaltung von solchen Dingen. Hm. Spiele gerade mit meiner Freundin Baldur's Gate 3. Generell Baldur's Gate Fan schon immer gewesen, aber das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Und das auch auf einer literarischen Ebene, weil im Endeffekt ist es eine begleitete Geschichte mit unendlich vielen Ausgängen und du bist eigentlich immer nur dabei, den entsprechenden Geschichtsfaden zu spinnen und dich dann ab und zu mal zu prügeln, aber halt rundenbasiert. Also es geht eigentlich immer nur um diese Geschichte und die Lore dahinter und das ist wie ein interaktives Buch im Endeffekt. Und das finde ich, richtig.
Ja, finde ich schon. Also ich denke, ne, das wird nicht lange dauern. Da bist du wie auf dem Holodeck in der Geschichte drin und dann geht es irgendwie ab. Also meine Frau übrigens, die ist viel, viel Gaming-affiner als ich. Ne? Also die ist da auch handwerklich besser unterwegs. Also die wird da wahrscheinlich meine Söhne eher mal meistern. Oder so. Ich bin da also ein interessierter Grobmotoriker, sagen wir es mal so. Also ich bin wirklich immer begeistert, was grafisch da mittlerweile geht, ne? Was für unfassbare Rechenkraft und Arbeit in solchen Spielen drin steckt. Das ist für mich als Laien immer kompletter Wahnsinn. Ne? Also wirklich, dass mittlerweile Sachen sind, wo du wirklich auf den zweiten Blick erst siehst, okay, das ist jetzt hier ein Spiel und kein Film oder irgendwie. Also ist schon krass. Das ist schon wirklich krass.
Ja, und wenn man dann zurückblickt, wie das vorher aussah und man es trotzdem für krass gehalten hat. Das geht mir jetzt, wenn ich so mir die Sachen angucke, die ich damals halt einfach super viel gesuchtet habe in meiner Jugend.
In deiner Jugend?
Naja, weiß ich nicht. Also in den letzten 10 Jahren ist einfach so viel passiert dahingehend. Naja, gut, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein One-Sided-Thema hier.
Also wenn es um Gaming geht, auf jeden
Fall. Mike, ganz ehrlich, dafür ist Sport nicht mein Thema. So und dementsprechend spiele ich den Ball, werfe ich den Ball, ich renne den Ball unter meinem Arm tragend zu dir und score 6 Punkte. Hoffentlich. So, und jetzt erzählst du mir mal, ob du einen Super Bowl gesehen hast.
Nee.
Okay, ach so, schade. Ich dachte, vielleicht hatte ich das.
Nee, ich habe auch heute, als ich mit einem Kumpel schwimmen war, der ist Sportjournalist, habe ich auch erst mal gefragt, ob Taylor Swifts Freund gewonnen hat oder nicht. Ich wusste gar nicht, in welchem der Teams da spielt.
Ich glaube schon, ja.
Aber da war bei Kansas, ne, glaube ich.
Die haben gewonnen, ja. Die haben gewonnen.
Ja, die haben gewonnen. Ich bin niemand, der jetzt sagt, oh, das interessiert mich überhaupt nicht oder so. Ich finde dieses ganze Brimborium, ne, bin ja auch Kultur interessiert, ne? Also das ist ja schon ein großer kultureller Impact, diese Veranstaltung, und zeigt auch viel über Amerika und die USA und weltweit und so. Also dieses Brimborium finde ich schon wahnsinnig interessant und dieses ganze Drumrum, und dieses Spiel an sich hat mich jetzt nicht so begeistert wie Rugby oder so. Ich finde, das ist immer irgendwie so wie Rugby für Weicheier mit ihren Protektoren. Ich war mal bei so einem richtigen Rugby-Spiel, Nations League in England, und das war schon krass. Also wenn du da so aus 100, 150 Meter Luftlinie diese massigen Körper einfach aufeinander schlagen hörst, ohne Protektoren, nur dieses stumpfe Geräusch von einem Baumwoll-Rugby-Trikot und einfach nur 150 Kilo Muskelmasse, oh, also schon krass. Geht einem dann durch Mark und Bein, ne? Insofern ist das da beim American Football, ist halt ein typischer Amerika, ist halt irgendwie so ein bisschen Plastik, ne? Wenn man es da miteinander vergleicht, aber ist kulturell schon eine krasse Veranstaltung. Wir hatten in der Halbzeitpause da gesungen.
Also ich glaube, da waren mehrere, aber vor allen Dingen Usher. Kennst okay, du Ascher
der
noch?
Lebt auch noch.
Ja, Ascher, der hat jetzt irgendwie seit 2022 100 Shows in Las Vegas gespielt, was ja meistens dann so das Ende von allem ist. Wenn man
ach so, da ist er dann mal rüber marschiert ins...
Na, pass auf, das ist sehr interessant. Ich glaube, die Firma von Jay-Z, ich glaube, Jay-Z ist es, die produziert die Halftime-Show vom Super Bowl. Okay. Auch interessante Verstrickung. Und er soll wohl, das habe ich so gelesen, im Atlantic war es, glaube ich, soll wohl zu Usher gesagt haben, der ein Kumpel von ihm ist, es ist an der Zeit. So von wegen, du solltest jetzt wieder zurückkommen in die Welt der relevanten Stars. So.
Okay.
So, ne? Also das, ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Es ist nicht mein Sport. Und es so skurril es klingt, ich habe das jetzt auch wieder nur mitgekriegt wegen Taylor Swift. Weil ich mich jetzt tatsächlich mit Taylor Swift inhaltlich beschäftige für einen Beitrag. Mal gucken, ob das reicht für einen Beitrag, aber ich habe da einen ganz spannenden Ansatz, den ich jetzt noch nicht spoilern will. Und deswegen war das jetzt so ein bisschen auf meinem Fokus, aber ich kenne, also in meinem direkten Umkreis feiert das jetzt auch keiner, aber es ist feiern viele, auch hier, also mehr, immer mehr von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl. War auch in meiner Timeline auf Instagram ziemlich verbreitet, aber ich bin einfach kein Sportmensch. Es gibt mir einfach nichts.
Also ich verstehe das voll, wenn Leute davon begeistert sind. Das ist schon, ich bin auch nicht so richtig in den Sport reingekommen. Ich finde zum Beispiel Basketball oder so wirklich wesentlich spannender, wie das Ergebnis hin und her geworfen wird. Und
das ist so schön dynamisch.
Spiel, ja,
ne?
Wo, wie die Zusammenfassung, die ich gelesen habe, war, wo gestern ein sehr spannendes Spiel. Das war jetzt nicht, aber manchmal ist American Football ja auch einfach nur Dominanz, eine Mannschaft, die abkackt. Deswegen, ja, ist wie beim Fußball, da gibt es ja auch Spiele, die von vornherein eigentlich dann fast entschieden sind. Gibt es da Sportarten, die sind interessanter. Naja, aber ich verstehe es, hat einen großen Impact und ist schon aber auch ein krasser Export, glaube ich, weltweit. Deshalb war ich früher auch immer so ein bisschen skeptisch, weil es hat schon immer ganz gehörig was von Amerikanisierung, ne? Wenn dann auf einmal alle American Football Fans sind.
Ja, also es wird ja natürlich auch sehr krass mit Patriotismus überzeichnet. Ne? Das kommt da auch hinzu. Mit Jets, die drüber fliegen und Hymne singen und US-Fahnen ausbreiten.
Na gut, das ist dem gemeinen Deutschen natürlich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sollte einem eigentlich suspekt sein.
Naja, ich meine, wenn wir das so zelebrieren würden, dann würden unsere Nachbarn aufrüsten. Sagen wir es mal so.
Ja, gut, ja, also es ist ja auch nicht so, dass das in Deutschland immer ein gutes Zeichen war, wenn hier die Flagge ganz besonders stark und hoch im Wind geweht hat. Das ist schon, da tun unsere Nachbarn ganz gut dran, um Gottes Willen. Aber klar, aber das ist halt in unserer Geschichte, ist es nun mal so, da können wir jetzt nicht mehr raus. Ich meine, du musst mal einem Polen oder einem Franzosen sagen, sie sollen keinen Nationalstolz haben oder irgendwie, ne? Die zeigen dir einen Vogel, das versteht da keiner. So ist es halt. Ich finde das okay. Ich habe das auch so, ja, nicht mit der Muttermilch aufgesogen, aber so von klein auf hat so Patriotismus immer so ein bisschen ein Hab-Acht-Zeichen für mich. Ich weiß auch nicht. Es ist so oft wie Schopenhauer und Tucholsky gesagt haben, so dass, naja, der Stolz des kleinen Mannes, ne, wenn es sonst nichts gibt.
Ja, ich finde, das trifft's halt sehr gut, dass du halt deine eigene Identität über so eine Kollektividentität suchen musst. Das kann natürlich ein Teil von Identität sein, keine Frage, aber dich dadurch sozusagen, so, also das zu überhöhen, ist eben der Punkt.
Ja, aber wo Taylor Swift, nimmst du das jetzt auch irgendwie so wahr? Also mir kommt es vor, als ob die Medien nichts lieber wollen, als dass die jetzt zum Gegner Trumps aufgebaut wird. So
gut, dann spoilerst du jetzt mein Thema, meine Güte. Da, genau in die Richtung will ich ja so ein bisschen gehen mit der...
Alter, das klang jetzt so super originell, was du davor hast. Okay, dann schneide ich es gern raus.
Nee, also das ist ja kein Problem, dass das drin ist. Ich meine, wie gesagt, elaboriere, Mike.
Nee, das war jetzt, also kommt mir jetzt nur so vor, dass da immer so viel rein interpretiert wird. Schon wenn sie nichts gegen Trump sagt, hat das ja schon Statement-Charakter fast in der Presse. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, Ja, weiß ich nicht, so wie das letzte Mittel an Prominenz und so die letzte Wunderwaffe, ne, die da halt irgendwie nicht angreifbar ist und so diffuse Zeichen
auf jeden Fall
in die Trump-Anhängerschaft sendet, die sie eigentlich unangreifbar machen und sie deshalb dort auch ideologisch in bestimmte Kreise einbrechen könnte, ne? Das ist ja, ich meine, das ist ja keine Regenbogenkämpferin in irgendeiner New Yorker Blase oder irgendwie sowas, sondern wirklich ein Mädchen im Herzen von Amerika irgendwie, ne? So wie sie sich jetzt darstellt. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also verfolge ich sehr interessiert und ich merke aber auch, dass die Medien sich da viel, viel mehr wünschen, als da wahrscheinlich irgendwie da ist, ne? Also, ich traue ihr schon zu, dass sie den zum Kotzen findet, ne?
Also ich,
für so schlau halte ich sie.
Sagen wir es mal so, die Basis des, also das, was eigentlich interessant ist, ist, wie die MAGA-Fraktion auf sie reagiert. Hm. Und das ist mein Ansatzpunkt, weil es gibt da jetzt diverse Verschwörungstheorien um sie drumherum und um ihren Freund Mr. Pfizer, der damals Werbung für die Impfung gemacht hat und so. Also die sind...
Ach so.
Ja,
die sind ja eigentlich nicht zusammen, gell? Die sind nur so...
Hä, na klar sind die zusammen.
Nee, das habe ich auch als Verschwörungstheorie in irgendeinem Artikel gelesen. Also ein Artikel über die Verschwörungstheorie, dass das auch nur so ein Made-up, so eine Business-Partnerschaft ist.
Ja, und vom Pentagon sind die beide aufgebaut.
Ach so, okay, ja. Alles klar. Ja.
Na, der Deep State, Mike, der Deep State.
Ist das so?
Safe.
Oh, na, da bin ich sehr auf dein Video gespannt. Das wird interessant.
Ja, aber wir haben ja auch unsere deutsche Taylor Swift.
Haben wir?
Na, Helene Fischer.
Helene Fischer.
Ja.
Das ist die deutsche Taylor Swift, Helene Fischer.
Ja, die macht auch Musik für Leute, die Trump-Fans sein könnten, aber hat sich ja auf dem Stern-Cover dagegen gegen Nazis ausgesprochen.
Mhm. Fand ihr, hat sie früher nicht so klar gemacht.
Nee, das wird sie auch, denke, viele Fans kosten.
Also die hat schon früher ein sehr lautes Schweigen gehabt, sagen wir es mal so. Aber ist natürlich auch, hat die sich mal zu Putin geäußert oder so? Ich meine, ihre Biografie.
Was war die Weißrussin?
Die ist doch auch in Krasnodar oder so geboren, ne?
Ach so.
Glaube ich. Ja, aber ist eine trotzdem krasse Künstlerin. Also die Bühnenshow von der... Würde ich mir schon ein Bein abhacken, die Mittel zu haben.
Ich finde die einfach nicht edgy genug. Die ist zu...
Edgy?
Nee, ja, mir ist das beim letzten Mal Wetten, das ist mir das sehr deutlich aufgefallen. Oder auch generell, wenn man, ich habe auch mal in so eine Show von ihr reingeguckt, sie ist so, sie hat kein Profil. Sie ist so wie so ein Haufen Glibber mit Glitzer. Ein Glitzer-Glibber. Der für alle irgendwie passt und für alle irgendwie gut aussieht, aber für keinen so richtig die Figur sein kann. Also quasi so eine richtige Show-Dame, klar, aber keine Legende, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Also so eine Person, die einfach durch ihre Persönlichkeit ein Standing hat.
Ja gut, also sie ist jetzt nicht Marlene Dietrich oder so, ne?
Und da frage ich mich, ist das vielleicht etwas, was sie perspektivisch werden will? Also nicht, dass sie Marlene Dietrich werden will, aber dass sie jetzt mit dem Alter in Anführungszeichen sich da auch umorientiert vielleicht. Das kann ja auch Teil einer größeren Erkenntnis sein, sich jetzt so zu positionieren.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, also...
Also ich will es jetzt nicht überinterpretieren, aber also für jemand, der wo alles so eine krasse Karriereentscheidung ist, drumherum, ist das schon ein Move, der sehr gut durchdacht gewesen sein muss und der auch eine strategische Komponente haben muss, finde ich.
Ja, also das ist sehr wahrscheinlich, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Also vielleicht ist es da auch wirklich an der Zeit, weil sie ist ja auch ein Mensch mit Migrationshintergrund, ne? Und
die AfD ist aber pro Russland, pro Putin.
Ich glaube.
Wir sind ja auch nicht anti-Russland, wir sind ja nur anti-Putin.
ja, na klar, aber da sind viele bei der AfD, die sich da noch umgucken würden. Glaube ich auch von ganz großen Fehleinschätzungen getragen, da das Russlandbild bei der AfD. Ne? Insofern zucke ich da so ein bisschen zusammen, wenn ich da pro Russland, ich meine, die sind halt Opportunisten, die sich da von allen, die ihnen Geld irgendwie und Aufmerksamkeit und Schützenhilfe geben, den Hintern pudern lassen. Da ist es eigentlich erstmal egal, wer das ist.
Da sie ja aber auch wirklich in ihrer Identität anti-amerikanisch sind, ist es halt schwierig, nicht gleichzeitig pro Russland zu sein, weil für irgendeine Macht musst du dich schon entscheiden.
Ist das so? Als Nationalist eigentlich nicht.
Das sind ja keine Nationalisten. Das sind ja, wie du meintest, Opportunisten und vor allem Karrieristen. Denn das, ja. Denen geht's doch nicht um dieses Land hier.
Nee, natürlich nicht. Also, nee, im Gegenteil. Also, im negativen Sinne, ne? Weil die machen ja nur Meter, wenn es dem Land scheiße geht. Eben. Das ist es ja genau deshalb, ja, wenn man das als Pro-Russland bezeichnen will, ja, natürlich, klar, wenn du willst, dass es Deutschland scheiße geht. Oder den Menschen in Deutschland scheiße geht, ist schon klar. Also es ist verzwickt, so diese Umwertung von Begriffen auch, ne? Da muss man sich immer sehr, sehr orientieren, wo man gerade redet und was man genau meint. Ne?
Ja gut, die orientieren sich ja auch so immer um, wie es gerade der Position irgendwie am besten tut.
Naja, ist richtig. Wer waren da eigentlich noch auf dem Sterncover mit drauf? Atze Schröder, glaube ich, kann ich mich erinnern, ne?
Na, da hört's bei mir schon wieder auf.
Da war so ganz hinten links angeschnitten, der Arme.
Aber der ist ja, also ich habe jahrelang nichts mehr von dem gehört, ne?
Ich glaube, der ist auch podcastmäßig recht erfolgreich unterwegs. Zumindest sehe ich den immer in irgendwelchen Podcast-Charts.
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde alle erkennen auf diesem Cover.
Warte, ich rufe gerade auch mal das Cover auf.
Also ich stelle nur fest, dass Silbereisen jetzt wirklich gealtert ist und dass Udo Lindenberg irgendwie nicht mehr altert.
Ist
der schon tot und einfach konserviert?
Also konserviert ist der. Tot ist er noch nicht. Nee. Also das dauert hoffentlich auch ein bisschen. Also ich kenne eigentlich alle. Diese eine Tante, die da hinten links hinter Lene Fischer ist, wer ist es? Ist es die Fernandes?
Genau, nee. Das ist die Fernandes.
Das ist der, doch, dann kenne ich alle. Ja.
Ja. Wer ist denn die zweite von rechts?
Zweite von rechts, das ist, glaube ich, Franziska Popp, das ist eine Fußballnationalspielerin.
Und neben ihr, links?
Links neben ihr, das ist der Fernsehkoch. Wie heißt er? Ach, nee, Namen vergessen. Es ist ein Fernsehkoch, coole Socke, sehe ich sehr, sehr gern.
Okay, das sind dann einfach auch einfach so zwei Themen, wo ich einfach auch mich nicht auskenne. Dann liegt's da dran.
Kochen und Sport.
Ja. Wer nicht viel isst, muss auch nicht viel Sport machen. Okay, gut. Ja, also Super Bowl können wir auch abhaken, kennen wir uns auch nicht mit aus. Ist ein super Podcast heute wieder. Wir reißen Themen an, mit denen wir uns überhaupt nicht auskennen. Schön. Aber wo wir gerade bei Putin
waren. Franziska Popp, die heißt Alexandra Popp, Entschuldigung.
Wo wir gerade bei Putin waren, hast du das Interview gesehen?
Ich habe mir nicht das ganze Interview angeguckt, nee. Ich habe in einem Podcast, den ich gehört habe, hat auch jemand gesagt, ja, also da gehen sie lieber mit dem Hund im Wald spazieren, als das Interview anzugucken. Es war ja, also die Ausschnitte, die ich gesehen habe, das war ja jetzt nur so eine Art Hofberichterstattung ohne jede kritische Klar. Nachfrage oder irgendeine Wertung oder also das war ja jetzt rein journalistisch, glaube ich, nicht besonders wertvoll. Naja, oder? War also, ja so ein Wohlfühltermin.
Dass das ein Propagandaakt war, das war ja im Vorfeld schon klar. Ich finde einfach nur, den Punkt würde ich gerne machen. Ich finde einfach nur traurig, wie zumindest in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Staaten war, das habe ich mir nicht angeguckt aus akutem Zeitmangel, aber in Deutschland wurde ja sehr viel darüber berichtet. Und das, ohne das sozusagen kritisch irgendwie zu erläutern, weil im Endeffekt wird ja innerhalb dieses Interviews auch durch die Blume gesagt. Und ich finde, auch das wird zu wenig hervorgehoben. Putin sagt, er hat jetzt kein Interesse anzugreifen, außer Polen greift Russland an. Was so viel klingt wie, also als nächstes ist Polen dran.
Ja, die Deutschen haben ja Polen auch nur angegriffen, weil genau. angegriffen, ne?
Das ist ja oder das Sudetenland oder so, ne? Weil da Deutsche angegriffen worden sind.
Ja, ganz genau. So ist es ja damals auch gelaufen.
Klar.
Ne?
Na klar. Also wie gesagt, da frage ich mich dann manchmal echt so, ob man sowas nicht in deutschen Redaktionen nicht sagen oder ansprechen darf, weil man es nicht hundertprozentig beweisen kann, dass er das sagt. Oder also irgendwie fehlt mir da der Biss im deutschen Journalismus.
Also in Leitartikeln oder so habe ich das auch nicht gelesen, aber jetzt so in persönlichen Kommentaren dazu und Auswertungen und so sind da Leute, haben das schon relativ scharf, was man da, ich meine, das sind ja Aussagen, die sind ja ähnlich damals auch kurz vor der Krim-Annektierung oder so auch zur Ukraine gefallen, ne? Also da, was man da auf das Gelaber von Putin halten kann, das ist ja mittlerweile, glaube ich, jedem klar.
Ich glaube, es ist fast eine Regelhaftigkeit zu sagen, das Gegenteil von dem, was er sagt, ist im Endeffekt das, was stimmt.
Also ja, also ich meine, davon sind wir ja auch geheilt, ne? Also das ist da irgendwie.
Sind wir das, Mike? Sind wir das? Guck mal auf X, was da Leute schreiben.
Nein, ich meine uns zwei. Ach wir so. Zwei sind davon geheilt. Ich meine, wir haben ja vor dem, sag ich mal, breiten Angriff auf die Ukraine da schon auch mehr taktieren und blöffen bei Putin oder irgendwie erwartet oder vermutet. Ne? Kann ich mich daran erinnern, wenn wir uns drüber unterhalten haben. Und als er dann wirklich losgelegt hat, und das ist jetzt eine Gewissheit gewichen, dass alles, was in irgendeiner Weise machtpolitisch für ihn Sinn ergibt und er für überlebbar und machbar hält, das wird er tun. Ne? Also alles außerdem Eier und Kraft und Macht entgegenzuhalten, beeindruckt den nicht. Ne? Der denkt, er kann machen, was er will.
Und im Endeffekt sieht es ja so aus, als ob er sich in der Ukraine tatsächlich durchsetzt. Weil genau das eintritt, womit er spekuliert hat, dass es in Russland halt egal ist, wie viele Leute man da opfert und wie viel Gerät da zerstört wird. Der Westen wird einfach irgendwann durch diese hybride Kriegsführung Russlands mürbe und aufhören, die Ukraine zu unterstützen, und dann gewinnt er halt einfach.
Ja, also auf der Zeitachse scheint sein Plan da schon aufzugehen. Also ich denke, der Zug ist abgefahren, dass die Ukraine da noch irgendwie mehr erobert oder sowas. Ne? Also jetzt die wesentlichen Frontverläufe, ich glaube, dazu wird der Westen noch in der Lage sein, die Ukraine zur Verteidigung zu befähigen. Ne, ob jetzt nun, was weiß ich, so ein paar kleinere Sachen wie Avdiivka oder so, ob das nun fällt und Putin das als Triumph verkauft oder so, das kann schon sein, aber jetzt wesentliche Raumänderungen wird es in diesem Krieg nicht mehr geben.
Und das ist eine heftige Erkenntnis, vor allem wenn man bedenkt, dass ja auch die wichtigsten Rohstoffzentren der Ukraine in russischer Hand sind. Ne?
Naja,
den wichtigsten Teil hat er im Endeffekt ja erobert.
Also die Lage ist im Westen auf jeden Fall nicht so, dass die Ukraine dann nochmal ins Rollen kommt. Also ist meine reine Laienmeinung, die ich jetzt auch nur zusammengestückelt habe aus einigem Expertenwissen, was ich mir reinpfeife. Ne? Aber so die, natürlich ist da Verteidigungskampf oder bewegliche Defensive, sowas ist natürlich einfacher zu führen mit weniger Mitteln. Und selbst die reichen im Moment nicht wirklich. Also da muss ich schon ein bisschen aufgestockt werden. Und da muss auch wirklich in der EU irgendwie was passieren. Ne? Also wenn du dir überlegst, ich meine, das ist traurig genug, dass man es machen muss, aber dass man noch nicht mal auf die Kette kriegt, da 1 Million Artilleriegranaten bereitzustellen, ne? Was Russland einen Anruf in Nordkorea kostet. Gut, da ist die Hälfte auch Ausschuss von dem Quatsch, den die da hinschicken.
Aber das ist ja Russland egal.
Ja, gut.
Dann explodiert halt jede 10. Patrone im Gesicht von einem Russen, naja.
Ja, oder fliegt 20 Kilometer zu weit oder zu kurz, oder weil da irgendwelche koreanische Arbeiter Blei geklaut haben in der Munitionsfabrik und was es da alles so für Storys gibt. Ne? Da ist ja wirklich alles, was an Rohstoff irgendwie verwertbar ist, wird da ja mitgenommen. Das ist ja schlimmer als bei einer DDR-Brigade dort im Betrieb. Ist jetzt nicht so High-Quality-Zeug, was die da am Start haben. Ne? Aber das ist ja auch das Gefährliche. Ne? Ich meine, die verschießen da ja auch Luftraketen irgendwie auf ukrainische Wohngebiete, ne? Also wo es völlig unmöglich ist, die richtig zielgenau irgendwo reinzuhauen. Das ist schon eine beschissene Attitüde, die da an den Tag gelegt wird. Gell? Absolut. Aber ich denke, große Frontveränderung werden wir da nicht mehr sehen.
Ja, auch gerade nach dem Krieg. Also die Ukraine hat halt massive Munitions... Also aufgrund der fehlenden Munition muss sich die Ukraine an manchen Stellen zurückziehen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und dann sind jetzt irgendwie 50 Milliarden von der USA sind jetzt geblockt worden von den Republikanern. So, und Europa ist ja nach wie vor überhaupt nicht in der Lage, sich entsprechend drum zu kümmern. So, die sind ja selber nicht in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Die ganze Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur Europas fällt mit der Wahl von Trump, wenn der sich sozusagen aus der NATO zurückzieht. Ne? Und ich meine, der hat gesagt, dass er Putin sozusagen angefeuert hätte, zu tun, was er will, weil säumige NATO-Partner würde er nicht unterstützen.
Was willst du dazu noch sagen? Also ich denke, eine zweite Trump-Amtszeit wird wirklich sehr, sehr interessant, ne? Weil ja auch von diesen ganzen administrativen Leuten, die ihn damals noch so halbwegs eingehegt haben, auch gar nicht mehr so viele am Start sind, ne? Und sich da auch rein strukturell noch viel mehr Schwachsinnige und Vollidioten um ihn geschart haben und da auch in andere Positionen gekommen sind, ne? Also die USA komplett aus der NATO zurückziehen, finde ich schon ein krasses Szenario. Da kann ich nicht so ganz dran glauben. Trump die Hände heben und sagen, boah, ist mir egal und was weiß ich, das ist ein realistisches Szenario. Dazu muss man sich ja nicht unbedingt aus der NATO zurückziehen, ne? Das ist schon klar, aber...
Also das wäre, sag ich mal so, das wäre auf dem Niveau, was sich Trump außenpolitisch zutrauen kann, tatsächlich auch das, wo ich denke, dass das denkbar ist. Ich glaube es auch nicht, dass er sich aus der NATO zurückziehen könnte. Also ich habe da keine Ahnung, aber das wird ja... Also er müsste, glaube ich, erst Diktator werden, ehe er das so umsetzen kann.
Ja, ne, das... Das
also es ist jetzt nicht so einfach, wie sich aus dem Medienstaatsvertrag herauszuwinden als thüringischer Ministerpräsident. Das soll wohl tatsächlich einfach so per Aussage gehen. So von wegen, hier, ich Ministerpräsident sage tschüss und dann ist das wohl durch. Da gibt's wohl, es ist wohl tatsächlich so bei der Struktur des MDRs, dass du als Ministerpräsident die alleinige Befähigung hast, aus dem Staatsvertrag auszutreten.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Das habe ich von einem befreundeten Journalisten erfahren, der sich damit wohl mal auseinandergesetzt hat. Und das ist jetzt etwas, was jetzt auch beratschlagt wird, inwieweit man das vielleicht noch verändern kann.
Der Ministerpräsident, der hat da die demokratische Legitimation, hat er natürlich nicht in seiner Person vereinigt, der hat die Vertretungsmacht dazu, ne, und könnte das machen. Da muss man schon unterscheiden. Es wäre rechtlich natürlich wirksam, aber also da unterscheiden Juristen immer, was man mit einer Vollmacht machen kann und ob man das eigentlich machen darf, ob man dazu legitimiert ist. Na, aber gut, das ist jemandem wie Höcke dann auch egal. Da ja eine Kündigung eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung ist, geht das dann auch relativ schnell. Ne? Da muss dann ja wirklich nur sagen, bäm, hier ist es und
genau.
Das Gegenüber hat damit dann quasi kein Einfluss mehr darauf, das ist klar. Aber gut, was passiert denn, wenn Thüringen aus dem Rundfunkstaatsvertrag austritt?
Naja, da verliert ja...
Ist ja auf einmal der MDR-Bildschirm weiß.
Naja, das ist doch ein Drittel der Zahlung, oder? Denke ich mal.
Thüringen ein Drittel für einen MDR bezahlt, das weiß ich nicht, beziehungsweise und wahrscheinlich haben die das schon bezahlt. Wie sieht es da mit Kiga
aus? Ist der dann nicht eigentlich generell platt?
Nee, wird von ARD und ZDF, glaube ich, finanziert.
Ach so rum.
Vom MDR.
Okay, gut. Na, also, das klingt doch noch.
Also ganz, ich meine, es gibt ja nicht nur einen Rundfunkstaatsvertrag, oder?
Ja, also ich glaube, das, wo die austreten würden, wären dann die konkreten Geschäftsverträge mit den entsprechenden Landesanstalten. Ja, und das unterscheidet sich natürlich, weil, also wenn ein entsprechendes Konstrukt wie der MDR vorliegt. Also ich weiß nicht, ob das beim NDR auch so ist. Er hatte da noch ein anderes Beispiel genannt, aber beim MDR ist es wohl so, dass der Ministerpräsident einfach sagen kann, wir sind raus und dann sind sie raus.
Ja, aber was steht denn in so einem Staatsvertrag zur Kündigung?
viel, Mike.
Also wenn ich einen Vertrag kündige, mache ich mich mitunter auch schadenersatzpflichtig oder beziehungsweise vielleicht habe ich ja Geld schon bezahlt. Ich meine, das ist ja auch alles in Haushaltsgesetzen verankert, die Bezahlung und so weiter. Ich kann da zwar großfressig aus dem Vertrag austreten, aber dass ich dann jetzt sofort Geld zurückkriege oder kein Geld mehr zahle oder das, was ich gezahlt habe, dann wiederkriege, so wird das ja nicht sein. Das ist eine großspurige Ansage, aber ich glaube, ich halte dann den eigentlichen Effekt erstmal für gar nicht so krass.
So.
Das ist zum Beispiel was, das hätten wir mal Bodo fragen können.
Aha, ich habe hier eine Einschätzung. Aber kann Höcke die Medienstaatsverträge überhaupt kündigen? Ja, man kann aus jedem Vertrag, den man schließt, aussteigen. Jochen Fasko ist das. Nimm's einfach kurz hin, dass das ein Experte ist, der vom MDR zitiert wird.
Glaube ich, ja, okay.
Gut. Ja, man kann aus jedem Vertrag, den man schließt, aussteigen. Da gibt es 2 Jahresfristen. Die nächste ist Ende 2024, aber es bräuchte dann ein Gesetz. Das ist die Krux an Höckes Plan. Er müsste eine gerichtsfeste Alternative für Thüringen finden, die den Anforderungen von mehr als 60 Jahren Rundfunkrechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht genügt. Wie ein solcher Staatsvertrag entsteht, ist mühsam, sagt Fasko. Der Gesetzgeber sei zwar sehr frei darin, Strukturen, Modelle und Finanzierung zu finden, aber er muss sie finden. Denn Artikel 5 des Grundgesetzes verlangt, die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Nicht nur ermöglicht, sondern gewährleistet. Das ist der entscheidende juristische Unterschied, durch den das Grundgesetz die Regierung dazu verpflichtet, die freie Berichterstattung auch finanziell sicherzustellen. Sollte Höcke trotz allem aus dem MDR-Staatsvertrag, dem Medienstaatsvertrag, dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag aussteigen?
Ja, das meinte ich ja, nämlich. Es gibt da einen ganz bunten Strauß von Verträgen. Ja, ja.
Wäre das übrigens nicht nur ein Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was oft vergessen wird, die Lizenzvergabe der privaten Rundfunksender, wie zum Beispiel Antenne Thüringen oder Landeswelle Thüringen, läuft über die Thüringer Landesmedienanstalt, die ebenfalls von Rundfunkbeiträgen finanziert wird. Wir selbst als TLM würden in die Knie gehen, wenn man keine neue Finanzierungsmöglichkeit findet, sagt Fasko unumwunden. Damit fiele übrigens auch die Arbeit der TLM in der Medienbildung weg und Bürgerradios wie das Wartburg-Radio oder Radio Frei sowie Lokalsender wie Salve TV oder Rennsteig TV stünden vor dem Aus.
Rennsteig TV, großartig.
Ich halte viel davon, dass man darüber nachdenkt, was kann man reformieren, was kann man besser machen, sagt Fasko. Man könne auch darüber streiten, dass der Rundfunkbeitrag doof ist. Aber dann muss man sagen, wie es anders laufen soll. Statt immer nur zu meckern, müsse man sich auch vor Augen führen, was man aktuell habe. Man zahle derzeit 18,36. Das ist nicht mal das, was man zahlt, wenn man zu zweit ins Kino geht. Damit bekommt man hier einen ganzen Monat finanziert. Und eben nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch die Aufsicht und Struktur für den privaten Rundfunk, die Bürgermedien und die Medienbildung. Aus meiner Sicht ist das jeden Cent wert.
Ja, interessant. Also schon interessant. Also das ist, wie gesagt, auch gesetzlich verankert ist und nicht nur ein Vertrag, sondern ein Potpourri von Verträgen, was man da angehen müsste. Das hat, glaube ich, auch nicht jeder auf dem Schirm irgendwie. Ne?
Übrigens hat mir gerade ein anderer befreundeter Journalist weil ich hatte gerade ein Telefonat mit dem vorher und ich habe ihn gefragt, was er jetzt so als wichtiges Thema für den heutigen Podcast sehen würde. Und er hat mir gerade in diesem Moment endlich einen Vorschlag gegeben. Ein Vorschlag. Mike, ich übertrage dir kurz meinen Bildschirm, damit du selber sehen kannst.
Oh, okay.
Unerhörtes
Urteil in Halle. Geht es da um deine Wohnung? Lies mal bitte vor, unseren Hörern.
Unerhörtes Urteil in Halle. Also empfindet das jetzt mit Empörung. Dicke Überschrift. Ich verliere meine Wohnung, weil ich zu laut beim Sex bin. Cindy K., 37, ist seit ihrer Geburt gehörlos. Ihre Nachbarn dagegen hören sie sehr gut. Und das ist sogar zu einem Fall fürs Gericht geworden. Es geht um Sexgeräusche, Bespitzelung und eine Räumungsklage. Nachbarn führen Buch über ihre Männer. Oh, da ist sogar das Gerichtsurteil abgedruckt. Nee, das ist die fristlose Kündigung. Ja. Es kam zum Zivilprozess. Cindy K. gegen die HWG. Eine Nachbarin vor Gericht. Ich habe auch die Autokennzeichen der Männer notiert. Die kommen aus Celle, Düsseldorf, Hamburg, aus dem Harz, Senftenberg, aber auch aus Sachsen-Anhalt, Merseburg und Naumburg. Urteil bestätigt, Kündigung der Wohnung.
Echt, hat man Merseburg und Naumburg auch Tinder, ja. Ich dachte, das ist da ausgeblendet. Ja. Wir müssen noch erwähnen, aus welcher Pressefamilie zitierst du gerade hier.
Ich weiß nicht, wird das nicht schon deutlich?
Ja, es ist nicht die Kaufland-Zeitung.
Nee, also das ist die Zeitung mit den vier Buchstaben. Ja.
Und das ist der Tipp deines Journalistenfreundes, worüber man reden soll.
Ich glaube, das ist die Einschätzung der Qualität unseres Podcasts.
Ach so.
Aus Richtung von seriösen Journalisten.
Ja, ey, Sex sells. Auf jeden Fall. Ja, also rein juristisch ist das schon denkbar, dass wenn man da, ich meine, Ruhestörung ist Ruhestörung, ne? Also. Und muss protokolliert werden. Das ist in der Tat so, dass da vor Gericht bei Ruhestörung ein Protokoll der Ruhestörungen, weil da muss ja, keine Ahnung, ob da jetzt steht 12.02 Uhr, und 13.40 Uhr, hihihi, oder keine Ahnung, aber bei Ruhestörung wird in der Tat raten dann viele Anwälte, ein Protokoll anzufertigen, um das als Beweis vor Gericht einreichen zu können, ja.
Aber krass, dass das dann sozusagen rechtens ist, sich die Kennzeichen zu notieren. Oder, also nicht nur rechtens ist, sondern auch notwendig offenbar.
Nee, also das ist, glaube ich, nicht notwendig. Also ich wüsste jetzt nicht, was das für eine Rolle spielt. Es sei denn, die parken da irgendwie was zu oder es wird da so eine Art... Ja, wie soll man sagen? Es hat ja so ein bisschen Anstrich von, das ist hier ein ehrenwertes Haus und kein Männerbesuch auf der Stube, so ungefähr, ne, wenn sie nicht einen Ehering trägt und einen eigenen Mann Besuch bekommt. Also das wüsste ich jetzt nicht, was das mit der Kündigung zu tun haben soll, ob du da nun Leute aus Celle Hamburg oder aus Merseburg und Naumburg bei dir auf der Bude empfängst. Also ganz im Ernst.
Das sind auf jeden Fall alles sehr ehrenwerte Ortschaften. Also
ja, natürlich, klar. Also das wollte ich jetzt nicht als Sexmoloch bezeichnen.
Das Sexmoloch von Merseburg.
Aber es ist wieder so Bildzeitung.
Sexmoloch Merseburg. Und wenn es ja dann hier Halle, das Sexmoloch.
Ja, da ist ja richtig. Ja. Sogar aus Merseburg kommt man nach Halle, weil es da noch krasser ist als in Merseburg. Ne?
Kinky Halle.
Ja, ist schon klar.
Nee, aber ich muss sagen, also um deine kecke Frage von vorhin zu beantworten, ich habe festgestellt, dass die Wände dieses Hauses sehr dick sein müssen, weil ich auch meine Nachbarn nie höre.
Was, beim Sex? Oder?
Nee, überhaupt.
Ach
vielleicht
so.
Wohne ich auch allein in diesem Haus. Also doch, ich habe während Corona habe ich mal, um einen Tapetenwechsel zu haben, meine Matratze in mein Wohnzimmer gelegt. Weil man ja nichts zu tun hatte, weil man ja den ganzen Tag Fernsehen geguckt hat, auch Sinn ergeben hat. So, und da habe ich dann mal die Nachbarn über mir gehört und da lief dann eine richtig coole Platte mit so einem 80s Rocksong und viel Saxophon. Und der Song lief in Dauerschleife, war bestimmt deren Sexmusik. Den Sex habe ich aber nicht gehört, sondern nur die Sexmusik. Ich dachte so, die Sexmusik hätte ich auch gerne. Ich konnte nicht rausfinden, was das für ein Song war.
Also Saxophon bringt auf jeden Fall die Miezen ans Gerät, das ist klar.
Also wenn ich das gewusst hätte, ich hätte Saxophon spielen gelernt. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also ich finde auch, Saxophon macht einfach jeden Track besser. Ob's Metal
ist musikwissenschaftlich übrigens ein Holzblasinstrument.
Ja,
ne?
Genau, wegen dem Blatt im Endeffekt, ne, was
da ja, schwingen kann. Das ist auch interessant. Da war ich damals sehr erstaunt, als ich das mal erfahren habe. Nee, ist ein tolles Instrument, allerdings nicht so leicht zu spielen. Also so Klarinette, Saxophon, so diese.
Wie wär's denn mit
diese
so
Instrumentenfamilie ist nicht ohne.
Wie wär's denn mit so ein bisschen Saxophon auf dem nächsten Album? Wirklich mal einfach mal ein Track. Ich spinne jetzt. Ein Track. So ein 80er-Jahre-Anstrich. So ein bisschen synthig, so ein bisschen Saxophon. Einfach so, um mal mit den Erwartungen zu brechen. Was glaubst du, wie krass das ankommen würde? Ohne Scheiß. Ich bin super überzeugt davon, das wird ein Hit. Einfach mal, weil die Leute, die erwarten was und dann kommt irgendwas, was sie überhaupt nicht erwartet hätten. Und selbst wenn ein Teil davon das super scheiße findet, wenn es gut gemacht ist, dann wird das ein richtiger Hit. Ich sag's dir.
Ey, es gibt einfach Bands, die das viel besser können.
Das weißt du also, doch noch gar nicht.
Nee, also es gibt Extrem-Metal mit Saxophon.
Klar.
Sogar, ne? Aber ist glaube ich, für HSB ist das nichts. Wir haben wirklich mal über ein Saxophon-Solo nachgedacht, weil Ali hat, wenn ich mich richtig erinnere, eine Bekannte oder einen Bekannten, ist ein sehr, sehr guter Saxophonist. Da hat man sogar schon mal drüber nachgedacht, weil es ist auch ein Instrument, was echt extrem
ist. Ali, wir haben gerade im Podcast festgehalten, dass ihr unbedingt ein Saxophon-Solo aufs nächste Album bringen müsst. Und wenn Mike zu dir sagt, das stimmt überhaupt nicht und das macht er nicht, glaubt ihm kein Wort. Das ist super wichtig. So einen richtigen 80s Schmuse-Kuschelsong mit ein bisschen Synth-Einfluss, mit ein bisschen Saxophon. Ihr müsst das machen. Das wird ein Hit, glaubt mir. Also wenn ich höre, dass ich einen Verbündeten für diese Meinung in dieser Band habe.
Ey, wenn du wüsstest, wie viele Leute begeistert zu mir kommen und eine Idee für einen geilen Song haben und mir das genau erzählen, wie das Song klingen muss. Und ich habe keine Ahnung, was die meinen. Also wahrscheinlich haben alle so vor Ort so einen Foreigner-Song, den es schon lange gibt. Also wenn, da bin ich eher so 90s, da war in 90ern, 2000er war ja das Saxophon der Popmusik so Flamenco-Gitarren. Da waren auf einmal keine Saxophone mehr da, sondern jeder Scheiß-Song hat einen Rap-Part und Flamenco-Gitarren gehabt.
Aber ganz ehrlich, zieh dir doch mal Rivers of Nihil rein. Die kennst du bestimmt, oder?
Kenne ich, ja, weil die haben einige oder zumindest ein Plattencover von Dan Seagrave.
Stimmt.
Die sammle ich, ja.
Genau, stimmt, da haben wir schon
Deswegen
mal drüber gesprochen.
Bin ich mit der Band in Berührung gekommen.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das kann trotzdem harte Musik sein, aber es hat trotzdem so ein bisschen Sex.
Sex on the Beach. Kennst du, es ist bei Simpsons von Zahnfleischbluter Murphy. Mhm. Heißt, glaube ich, die eine Platte von ihm, da ist ja Saxophonist und Lisa spielt ja auch Saxophon.
Mhm. Siehst du, Mike. Aber es ist lustig wegen dieser Cover-Artwork-Geschichte, weil ich habe dir letztens ja auch einen Song geschickt, Gnosis von Mephorasch, und da hast du auch gesagt, du kennst das Cover, weil du dem Künstler folgst. Der das
Cover macht. José Alegría Sagubal oder so ähnlich heißt der. Das ist ein wahnsinnig guter Cover-Artist. Ich glaube, der hat auch was für die gemacht. Da kam ich das erste Mal mit der Band in Berührung.
Hast du dir den Song eigentlich mal reingezogen?
Ja, habe ich mir reingezogen.
Und?
Ist schon krass. Sehr düster.
Rituell, so.
Rituell, ja.
Also ich finde, wie ich dazu gekommen bin, als ich 2016 in Kopenhagen war, war ich in einem Plattenladen. Damals habe ich noch CDs gesammelt und habe mir da alles Mögliche an CDs gekauft, die ich nicht kannte, weil ich mir dachte, wenn ich schon mal in Kopenhagen bin, kann ich ja mal gucken, was die da so rumliegen haben. Und da habe ich mir die Platte von 2015 von denen gekauft, ohne die zu kennen, ohne zu wissen, was drauf ist, einfach weil Cover Artwork war geil.
Mhm.
Und es hat mich so weggepustet. Hätte ich niemals erwartet, ist für mich wirklich einer der besten, vielleicht, also ich weiß nicht, ob man es wirklich Black Metal als Black Metal bezeichnen kann. Ich würde schon sagen, Black Metal, einer der besten Black Metal Acts überhaupt. Und ich werde die buchen, ob jetzt 2024 oder 2025, die kommen safe auf mein Festival.
Nee, ich hatte, ist mir dann eingefallen, die Band sogar mal gehört bei der großartigen Metal-Sendung im Ortskanal Saalfeld, Tendenz Hard and Heavy. Die Jungs haben das, glaube ich, mal gespielt. Ich weiß, einer von denen ist auch Hardcore-Fan von der Band.
Sehr vernünftig.
Deswegen, ja.
Scheint Qualitätsprogramm zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es hätte mehr Hörer verdient, als es wahrscheinlich tatsächlich sind im Ortskanal.
Naja, ne? Wie dieser Podcast.
Naja, also ich glaube, wir sind ja ganz gut unterwegs. Ne? Wir arbeiten ja auch dran, das noch ein bisschen aufzubohren, oder?
Naja, mal gucken, ob unsere kleine Exkursion in den Bewegtbildbereich das dann verändern mag.
Ja, oh, na, werden wir mal schauen. Was haben dir denn deine Journalistenkumpels noch für Themen für heute ins Körbchen gelegt, außer diese Hallenser Sex-Skandale?
Ach nee, also wir haben viel über dieses Taylor Swift-Thema gesprochen tatsächlich, ne? Also das, weil das ja wirklich so ein interdisziplinäres Thema ist.
Was hältst du eigentlich musikalisch von Taylor Swift?
Ich habe zu wenig Berührungspunkte mit ihr. Ich kenne nur vereinzelte Songs, die ich vor allen Dingen über Musikvideos sehr, sehr gelungen fand, tatsächlich.
Hm.
Aber ich bin jetzt wirklich kein Experte. Ja, das fällt mir jetzt schwer, da groß was dazu zu sagen.
Ja, also ich hab schon so ein paar Lieblingsplatten von ihr.
Du hast ein paar Lieblings... Nochmal, du hast ein paar Lieblingsplatten von Taylor Swift.
Ja.
Was?
Ja, also... 1989 ist meine Lieblingsplatte von ihr auf jeden Fall.
Nenn mir zwei weitere.
Lover, Folklore, Red, die finde ich noch ganz gut. Ja, die Evermore fand ich so ein bisschen durchschnittlich.
Krass.
Und dann hat sie ja jetzt die ganzen Taylor's Version Sachen rausgebracht. Also die Platten quasi nochmal in ihrer Version.
Mike ist ein Swiftie.
Nee, ich bin nicht ein Swiftie, aber rein musikalisch, also gerade produktionsmäßig ist viel bei ihr dabei. Ne? Also selbst zu dieser Folklore- und Evermore-Zeit oder so, da hat sie ja auch mit so Schwarz-Weiß-Ästhetiken gearbeitet. Manche Bilder, das ist da fast ein bisschen Black-Metal-Style. Ne? Also das war schon interessant. Von Taylor Swift lernen heißt Siegen lernen. Rein produktionsmäßig und musikalisch, muss man ehrlich sagen. Und ich bin auch heilfroh, dass Helene Fischer die deutsche Taylor Swift ist und nicht Taylor Swift die amerikanische Helene Fischer. Insofern ist das schon alles gut so, ja.
Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen.
Nee, also ich finde, ich habe große Bewunderung für die Frau. Also was die macht, hat Hand und Fuß, wirklich gut.
Also wie gesagt, nicht weil das keine Musik ist, die feierbar ist, sondern weil ich jetzt von dir jetzt nicht konkret erwartet hätte, dass du jetzt sowas feierst. Also beispielsweise, ich mag Lana Del Rey irgendwie so.
Verstehe ich auch voll.
Ich mag auch Billie Eilish. Ich finde, die Mucke ist cool, minimalistisch, aber cool irgendwie. Hm. Aber also weiß ich nicht. Hätte ich nicht erwartet, Mike. Interessant. Wir labern so viel miteinander und ich lerne trotzdem immer noch mehr. Das ist erstaunlich. Das ist auch ein Mehrwert dieses Podcasts. Wir lernen uns immer mehr kennen.
Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Aber bis jetzt sind es alles Facetten, die es eher ins Sympathische rücken. Also von daher. Nee, aber wirklich, also Taylor Swift habe ich große Bewunderung dafür, ist für mich die einzige legitime Nachfolgerin von Madonna. Ne? Also auf jeden Fall. Auf dem Pop-Thron. Das ist so. Und wird sie wahrscheinlich auch noch überflügeln. Vom Legendenstatus her. Das Zeug hat sie dazu.
Kann man das vergleichen?
Ich glaube, man kann es in den Zeiten natürlich nicht vergleichen. Das ist klar. Ich meine, du kannst auch Taylor Swift nicht mit Michael Jackson vergleichen oder so. Aber musst halt andere Parameter ansetzen. Ne? Also jetzt rein an Plattenverkäufe wird da Taylor Swift auch nicht rankommen. Aber was so rein Popularität und an kulturellen Status und Impact betrifft, lässt sich das, glaube ich, schon vergleichen. Ne? Also ich glaube, viele Jahre lang hat man ja so gedacht, naja, Lady Gaga, das wird die Nachfolgerin von Madonna auf dem Pop-Thron. Aber hat Taylor Swift jetzt nochmal ein Turbo gezündet in den letzten Jahren. Ne? Also das ist ja wirklich von einem, wie soll man sagen, von einem Mainstream- und trotzdem Spartenphänomen ist es ja jetzt wirklich ein kompletter Flächenbrand. Weil eben auch die Person an sich so interessant ist.
Fand ich bei Lady Gaga aber auch immer, muss ich sagen.
Also ich finde rein von der Persönlichkeit her, vom Machertum und vom musikalischen Talent oder so finde ich Lady Gaga sogar noch eine Etage höher, ne? Auf jeden Fall. Und auch von der Machart. das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sie nicht so erfolgreich ist wie Taylor Swift. Sie ist nicht ganz so stromlinienförmig.
Genau, sie ist mehr Kunst, ja. Sie ist mehr Kunst.
Ja, genau. Ja, so würde ich das auch ausdrücken. Ja, deshalb habe ich noch ein kleines bisschen mehr Bewunderung für Lady Gaga wahrscheinlich.
Darauf können wir uns einigen.
Ja, aber Taylor Swift trotzdem. Und aber ich war sehr, sehr überrascht, was von Fass hier in Deutschland um Adele-Tickets.
Das ist auch krass, oder?
Veranstaltet wurde. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe
nichts mehr von Adele gehört, so, oder dass irgendjemand Adele hört.
Ja, aber das ist, glaube ich, so ein Phänomen, das wollen die Leute alle als Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter und vielleicht will auch noch die Freundin da irgendwie Karten haben.
Also,
und dann setzt sich halt der Harald vor den Computer und versucht, diese Dinger zu kriegen. Ne?
Take meinerseits, der beste Bond-Song jemals kam von Adele.
Ist ein Killer-Song, aber der beste kam von Tina Turner. Da muss ich dich leider korrigieren.
Warte, muss ich nochmal kurz. Ach so, das war GoldenEye, ne?
GoldenEye.
Ah, gut, okay, ja, gut, der ist auch gut. Aber ich bin für Skyfall, aber ich fand auch Skyfall einfach.
Nee, ist generell ein Megasong.
Also auf jeden Fall. Auch als Film, ich fand einfach alles, also das war einfach so anders, aber so perfekt als Bond-Film. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Bond
ist. Ja, ich finde es schön, dass da mal seine schottischen Wurzeln so richtig rausgeholt wurden. Bei Skyfall. Mhm. Auf jeden Fall. Hat nicht White Stripes auch mal einen Bond-Song? Ja, den fand ich auch ziemlich cool.
Ich kenne auch noch einen anderen sehr, sehr geilen Bond-Song. Warte mal, von wem war denn der? Moment. Also generell musikalisch immer super interessant.
Und, Madonna hatte doch auch einen, oder? Oder hatte die nur mitgespielt? Also die hat mal mitgespielt in einem Bond-Film, aber als Fechtlehrerin, glaube ich.
Das sind gerade zu viele Theorien auf einmal, Mike. Da komme ich jetzt nicht hinterher. Ich muss erstmal das eine jetzt hier überprüfen. Warte, gib mir mal kurz einen Moment.
Also wenn ich dich jetzt gerade so sehe, ich wollte noch was zu deinem Hemd sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an Blauschimmelkäse vom Weiten.
Was?
Ja. Also gar nicht so negativ gemeint. Es hat nur so ein bisschen die Struktur.
Danke. Oder so.
Habe ich neulich einen Bericht gehört von Leuten, die ein Startup gegründet haben, dass sie jetzt Blauschimmelkäse auch in anderen Farben herstellen können. Da haben sie nämlich den Schimmelgen manipuliert irgendwie. Also woran alles geforscht wird, da wird der Himmel Angst. Aber mich als Veganer interessiert das jetzt natürlich nicht so.
Kennst du den Bond-Song von den Wings?
Den Song vielleicht, aber sagt mir jetzt
Live
nicht,
and Let Die.
Oh ja, oh, das ist auch ein toller Song.
Das ist auch ein krasser Song. Schwierig. Also wir können uns auf jeden Fall mindestens auf diese drei einigen, dass die sehr gut waren.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also das ist auch immer so ein Highlight, so ein Bond-Intro, ne?
Ja.
Also nach dem, was ist das, nach dem Präludium, nach dem Prolog, dann zu dieser Fokus, das ist schon, also ich mag Bond-Filme wirklich sehr. Wer ist dein Lieblings-Bond?
Also ich hätte vor einigen Jahren noch Pierce Brosnan gesagt, weil ich damit aufgewachsen bin im Endeffekt. Mhm. Ja, weil Pierce Brosnan halt einfach so der geleckte Brite war und wie gesagt, ich habe mit meinem Opa damals die alle geguckt.
Also ich kann mich dran erinnern, als der damals der Bond geworden ist, haben viele Leute gesagt, das war für mich schon immer James Bond. Irgendwie. Ja. Ne, weil da so diesen Habitus schon immer hatte irgendwie. Also ich gehöre tatsächlich zu der Minderheit, die Roger Moore am besten findet. Also Sean Connery ist natürlich auch gigantisch und Legende, aber ich finde Roger Moore, wenn der so, also gerade auch die Klamotten, die der anhat und wie er aussieht und wie er guckt und so, also ich finde so im Suffisant Witze machen irgendwie, also das Roger Moore eigentlich meine Nummer eins.
Ja, ja, ich muss gerade mal überlegen, welche Roger Moore gespielt hatte.
Wusstest du, dass Roald Dahl Drehbuch für James Bond geschrieben hat? Ja, von Charlie and the Chocolate Factory.
Das kann ich mir schwer vorstellen, ehrlicherweise, wie das ausge... es scheint, als ob die jetzt ein Roald Dahl Cinematic Universe bauen.
Echt?
Ja, den Eindruck hatte ich bekommen, als die diese diese Musical-Version mit Timothy Chalamet da jetzt rausgebracht hatten zu Wonkas, also Wonka hieß der jetzt, zu Wonkas Vorgeschichte. Und das war dann am Ende so ein Trailer, als ob die jetzt so ein Cinematic Universe draus machen. Und was auch darauf hinweist, ist, es gab jetzt so Kurzfilme mit Starbesetzung von Roald Dahls so Kurzgeschichten auf Netflix, so als artsy Netflix-Produktion. 4 Stück waren es, glaube ich.
Oh, okay. Also schon echt groteskes Zeug, oder?
Ja, war, auf jeden Fall.
Ja, also da ist er natürlich in der grotesken Literatur ein Gott, schon krasser Typ. Ich weiß gar nicht, welches Drehbuch. Ich glaube, das war sogar Goldfinger, wenn ich mich nicht irre.
Ich muss ja auf jeden Fall recht geben, Roger Moore auf jeden Fall in einigen der wichtigsten Filme für mich. Also Mann mit dem goldenen Colt beispielsweise ist so irgendwie einer meiner Favorites auf jeden Fall.
Ja, auch Octopussy, ne?
Ja.
Also fällt mir jetzt spontan ein. Ist auch Legende.
Ich bin mir unsicher, ob ich tatsächlich jemals einen Timothy Dalton Bond gesehen habe.
Ja, ich kann mich erinnern. Also den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen, als er rauskam irgendwie, aber habe ich natürlich im Westfernsehen geguckt. Ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird nach Daniel Craig. Also die ersten drei fand ich wirklich gut. Spectre fand ich nicht so prall. Der letzte war nochmal richtig würdig. Auch das Ende richtig würdig.
Ja.
Also es könnte auch das Ende überhaupt sein, muss man mal ehrlich sagen. Es ist einfach so ein Abschluss gewesen.
Ja, ist schon fett. Also ich glaube, weiß ich nicht. Weiß man schon, ob es eine Frau oder ein Mann wird? Oder?
Ich habe immer noch nichts gehört tatsächlich diesbezüglich. Das wird ein Politikum auf jeden Fall. Und es ist schon 3 Jahre wieder her. Krass.
Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis da rauskam. Ne? Da hat ja Corona auch ganz schön reingehauen in die Veröffentlichungspolitik von dem Bond-Film. Ne? Da war ja auch schon ewig fertig irgendwie. Nee, also das ist wirklich für mich auch ein filmgeschichtliches Heiligtum, dieses Bond-Franchise oder wie will man es nennen. Mich hat aber immer so ein bisschen genervt, also diese generelle Tendenz auch in Superheldenfilmen oder irgendwie, dass da jetzt immer alle so eine komplett verletzliche und zerbrechliche Stelle irgendwie haben wollen. Also ich fand eigentlich diese Eindimensionalität als Kind schon ganz cool, dass es halt einfach ein super Typ ist, dem keiner irgendwie an die Karre pissen kann und da passiert nichts. Ich habe irgendwie immer so, ich weiß nicht, wo soll das irgendwie noch hinführen an Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit bei Bond? Demnächst steht er irgendwie neben Bond-Girl auf und hat kein Hoch gekriegt oder wie.
Oder er muss von den Bond-Girls nur noch gerettet werden oder es wird alles nur noch erklärt. Also er labert sich aus den Situationen raus oder so. Dann ist dann James Bond in Zukunft Diplomat oder sowas. Oder?
Ja, also verstehst du, was ich meine? Das war doch früher einfach so dieses stumpfe Schwarz-Weiß, also das passt wahrscheinlich nicht in die Zeit, aber deshalb hat es ja auch so eine Nostalgie für mich.
Also ich sag mal, die ersten Bonds sind auch, also ich muss sagen, ich habe mir die ersten Bonds mal wieder angeschaut. Also was da an Frauen verprügelt werden, muss nicht sein. So.
Nee, ach ne, also du, das ist echt, das sagt doch auch niemand, dass heute doch jemand so einen Film irgendwie machen muss, aber es gab so einen Cut irgendwie in der Filmgeschichte, als da die Bourne-Identität dieser Film rauskam, als das wirklich verwackelte Verfolgungsjagden mit einem Erzähl- und Schnitttempo, was dich wirklich einfach nur noch zitternd zurücklässt. Und das hat dann Bond auch übernommen, weißt du, weil früher hat er da locker im Martini gerührt und mit seiner Mini-Pistole so die Bösewichte abgekanzelt, ne, oder hat noch ein Liedchen gepfiffen, als er vom Laser fast zerschnitten wurde und jetzt ist es komplett verwackelte Verfolgungsjagden, Stuntprügeleien und was weiß ich, so dieses Würdige ist da irgendwie so ein bisschen raus. Ne? Also ich rede ja nicht davon, dass es nicht modern sein soll. Ich meine, wenn man heute einen Tatort mit Schimanski anguckt, da schläfst du auch ein bei dem Schnitten-Erzähltempo. Ne? Aber es ist schon krass, was sich da in den letzten Jahren getan hat, wie aggressiv und wackelig solche Actionfilme geworden sind.
Ja, also diese am besten tat Bond einfach auch diese kalte Kriegsthematik, wo alles irgendwie so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber auf einer auf einer realistischen, also was heißt, nee, nicht einer realistischen Basis, aber jetzt ist es halt unglaubwürdig und skurril gewesen, dass man auch eine so unglaubwürdige Figur wie Bond da reinsetzen konnte und das trotzdem irgendwie funktioniert hat. Also du hast halt nur Klischees gehabt und irgendwie darf man mit diesen Klischees ja nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja.
Ne, also da wäre alles problematisch an diesem Konzept. Und deswegen passt auch so ein Pierce Brosnan nicht mehr, weil der ja im Endeffekt da so ein Klischee spielt. So, ja, und deswegen muss es so ein Daniel Craig sein, der halt einfach das ein gebrochener Typ ist, ja, der einfach.
Ja, klar, ich meine, im Prinzip ist ja James Bond ein alkoholkranker Loser, ne, der nie fähig war, irgendwie eine, jedes Mal, wenn es irgendwie ernst wurde mit einer Beziehung oder so, hat er ja einen Schwanz irgendwie eingezogen. Das wurde ja bei Daniel Craig so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Oder ab und zu hat er mal Bond immer mal eine Frau verloren, die er nun wirklich geliebt hätte oder irgendwie sowas. Aber also auch auf der Bösewicht Seite sieht man das so ein bisschen. Ne? Es gibt zwar immer noch so traditionell diesen oft auch deutschsprachigen Hauptbösewicht, ne? Das hat ja auch so ein bisschen Tradition. Ja, auch diese kriminellen Organisationen in den letzten Bond-Filmen und so, das ist ganz oft so gesichtslos und man hat überhaupt gar keine Ahnung, wer das ist, was die überhaupt machen oder ne, früher war das ja irgendwie
der Russe.
Ganz klar.
Früher war das der Russe.
Früher war das... ja, wahrscheinlich. Früher war das der Russe oder der Japaner oder jedenfalls immer ein Milliardärsgenie, das dann irgendwelchen Vulkan die Geheimbasis hatte und man konnte das alles so auf einen Showdown
eindampfen. Ich meine,
eindampfen.
Elon Musk hat seine ganze Personality auf solchen Bösewichten aufgebaut. Es ist Zeit für eine Renaissance. Es ist Zeit für eine Renaissance.
Ja, wann kommt Bond und bringt Elon Musk zur Strecke?
Ja. Naja, ich meine, mit Satellitensystem und Transformation der Fahrzeugindustrie und also ich meine, der Ansatz von dem, was der macht, ist so ein größenwahnsinniger Ansatz. Also es ist ja wirklich, der ist ja eine Parodie von diesem Evil Overlord irgendwie. Nur, dass die Leute halt sukzessive erst.
Da hast du nie drüber nachgedacht, aber da hast du völlig recht, ja, das stimmt. Hm. Ja, ist richtig.
Wollen wir denn heute noch über eine besondere Persönlichkeit sprechen oder reicht's dir?
Ja, sehr, sehr gern. Erzähl mir mal, weißt du, bist mir Kundenservice noch schuldig heute, klar.
Genau, ne? Es ist aber kein Bösewicht heute.
Oh, okay.
Nee, es ist tatsächlich eher ein James Bond.
Oh.
Es ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Vielleicht kennen das einige von euch. Vielleicht kennst du es auch. Es geht um Josef Mencik.
Nee.
Josef Mencik. Vielleicht auch Mencik ausgesprochen. Ich weiß das immer nicht bei so tschechischen Namen mit C.
Ich wollte gerade fragen, ob der aus Böhmen oder Tschechen.
Böhmen,
oder
um genau zu sein, Böhmen. Ja, ja. Mhm. Mencik. Sagen wir mal Mencik. Josef Mencik. Ist kein Akzent über dem C. Also wird es Mencik sein, denke ich mal. Und zwar handelt es sich dabei um eine Person, die ja auch im Internet schon zu viel Faszination geführt hat. Und zwar eine Faszination, die aufgrund der Passion dieser Person entstanden ist. Denn Josef Mencik hat sich große Mühe gegeben, in der Vergangenheit zu leben. Josef Mencik ist der letzte Ritter.
Mhm.
Wir reden sozusagen von einem modernen Don Quixote aus Böhmen.
Okay, hast du Lebensdaten von dem?
Gleich. Ich bin doch gerade noch beim Intro. Kommt gleich.
Sorry.
Ich habe noch andere Fakten. Don Quixote ist übrigens, was glaubst du, wie oft hat sich dieses Buch verkauft? Wie oft ist das verbreitet?
In allen Sprachen. Keine Ahnung. 20 Millionen Mal.
Ich bin auch schockiert gewesen. Das ist das am viertmeisten verbreitete Buch aller Zeiten. Nach der Bibel, dem Koran und den Aufzeichnungen, wie heißt es, von Mao Zedong.
Okay.
500 Millionen Mal.
Krass.
Und ich hatte mal eine Freundin, die Don Quixote, der historische Don Quixote gesammelt hat. So als kleine Anekdote war. Ein sehr sympathischer Zug, leider einer der wenigen. Und das, was ich interessant finde, das nur als kleine Anekdote dazu, was ich noch faszinierender fand, das gilt als der bekannteste, logisch, ist das viertmeist verbreitete Buch aller Zeiten, die bekannteste Version der sogenannten Novela de Caballería, also quasi der spanischen Rittergeschichte. Das war nämlich eine Zeit lang ein enorm populäres Genre, das auch Auswirkungen hatte auf die Rest der Literatur Europas. Und da ging es immer um die Aventüre von perfekten Rittersgestalten. Halt irgendwelche Abenteuer, die die erlebt haben und irgendwelche Maiden, die da gerettet werden. Also das, was wir heute als diese typische Ritterliteratur verstehen, kommt daher sozusagen aus diesem spanischen Genre. Und dazu muss man aber sagen, das ist ja eine Parodie, weil dieses Genre so vorhersehbar und langweilig und verbreitet war, dass Cervantes sich dachte, ja, machen wir mal eine Parodie dazu. Und damit hat er das auch beendet. Damit war das Genre auch durch. Also sehr, sehr interessante Nebengeschichte. Aber darum geht's nicht. Es geht um Josef Mentschik. Und bei Josef Mentschik ist das Problem, dass wir nicht viel über ihn wissen. Weil er seine Figur, man muss es glaube ich wirklich so sagen, so ein bisschen mit einer Legende versehen hat und auch eben nicht viel über seine eigentliche Herkunft kundgetan hat. Er wurde im 19. Jahrhundert in der böhmischen Region der Tschechoslowakei geboren und das genaue Datum und Geburtsort sind unbekannt. Es ist nicht gesichert, dass er wirklich von dort kommt oder dass er wirklich Josef Mentschik heißt. Also das ist tatsächlich, er könnte sich den Namen auch ausgedacht haben.
Okay,
Man weiß nichts über die berufliche Tätigkeit seiner Eltern oder genau, wer die eigentlich waren. Es gibt aber Theorien, logisch. Und zwar die Theorie, dass er Sprössling eines Adelsgeschlechtes, eines sehr alten Adelsgeschlechtes ist, das bis ins Heilige Römische Reich zurückreicht.
Natürlich, ja. Die Theorie hat er selber verbreitet.
Genau, das könnte durchaus sein. Es könnte aber auch sein, dass er einfach nur ein Mann war, der zufälligerweise ein relativ ordentliches Vermögen geerbt hat von einem fernen Verwandten und damit sich dann eben sein Traumleben aufgebaut hat. Und zwar wie folgt. Im Jahr 1911 kaufte er das Schloss Dobrisch, Strakonitz. Und zwar ein Schloss von der Familie Schwarzenberg. Ja, Freunde Tschechiens wissen, die Familie Schwarzenberg war im Endeffekt die einflussreichste Familie, die größten Landbesitzer. Schloss Hublovka ist beispielsweise Schwarzenberg gewesen. Český Krumlov, Schwarzenberg. Okay. Also krasse.
Die tschechischen Fugger.
Im Endeffekt, ja. Sind hart enteignet worden nach dem Krieg. Übrigens auch enteignet wurden, obwohl sie gegen Hitler waren. Also das ist auch interessant. Also die mussten fliehen. Zum Teil sind sie im KZ gelandet und sind dann trotzdem von der Sowjetarmee quasi auch entsprechend vertrieben und dann enteignet worden. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ganz viele Nebenstränge. Darum geht's aber nicht. Es geht um Josef Mentschik. Das Schloss stammt aus dem 14. Jahrhundert. Also es ist wirklich ein Schloss. Zu dem Zeitpunkt aber in sehr schlechtem Zustand wegen eines Sturms, wo ein Blitz eingeschlagen hat. Das ist teilweise niedergebrannt. Dementsprechend war es relativ günstig zu erwerben. So, und er hat sich gedacht, Mensch, ich lebe da jetzt als Ritter und restauriere nebenbei das Schloss. Vermutlich zusammen mit seiner Frau Ema Menschikova und zwei Kindern. Und die ganze Familie hat da mitgezogen, diesen Traum mitzuleben. Denn nichts hat ihn mehr begeistert als Legenden von Rittern und dem Rittertum als solches. Und so begann er, während er diese Burg wieder oder dieses Schloss wieder aufgebaut hat, eben auch die kulturellen Gepflogenheiten und Traditionen seines Landes zu studieren, aber eben auch wie ein Ritter zu leben und dieses Schloss und sich selbst so auszustatten. Ja, hat Antiquitäten und Kuriositäten vergangener Zeiten in ganz Europa eingekauft. Er hat sogar sich in Frankreich eine echte Rüstung fertigen lassen und auch ein Schwert und eine Hellebarde und sogar ein Streitross hat er besessen. So, also mit dem er tatsächlich auch umherritt. Er hat dann die Türme, die Zinnen restauriert, das Schloss dekoriert. Er hat moderne Technik komplett abgelehnt, Autos, Elektrizität und er ist wirklich von A nach B immer nur mit seinem Pferd geritten. Ja, also wollte in die Stadt, hat er sich auf sein Pferd gesetzt und ist da beharrnisch. Ja,
war das zu der Zeit noch so ungewöhnlich? Also
1911?
Ja, Pferdefuhrwerke oder so waren dort auch noch an der Tagesordnung. Ne?
Ja, aber er veränderte diese Einstellung ja nicht. Also das...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also er hat, also ich weiß jetzt nicht, wie lang dieser diese Zeitspanne ist zwischen 1911, wo er das gekauft hat und wo sozusagen diese diese ganze Situation auch den Menschen drumherum bewusst wurde oder das eine Besonderheit wurde. Ja.
Naja, okay.
Er hielt Turniere ab und feierte Feste auf seinem Schloss, wozu er Gäste einlud und sie bewirtete und wurde dann bald bekannt und auch respektiert in der Gemeinde drumherum und erhielt dann so Spitznamen wie, ich versuche das richtig auszusprechen, Fossati Tata, was so viel heißt wie bärtiger Mann, der hat einen großen Rauschebart, oder Pasletni Rüti, letzter Ritter, oder Strakonitsku Rüti, oder Ritter von Strakonice. Was auch bekannt ist von ihm, ist beispielsweise, dass er in lokalen Tavernen vorm Heimgehen immer so ein Ritual vollzog. Er hat wohl einen ganzen Heringknochen verschluckt.
Das Heringknochen?
Also im Endeffekt sozusagen das Rückgrat vom Hering höchstwahrscheinlich. Dann ein Glas Rum getrunken und dann bedrohlich herumgebrüllt.
Okay. Na gut, Knochen klingt natürlich brutaler als Grete.
Ja,
ne?
Ja. Aber er war auf der anderen Seite eben, was so die Tugenden des Ritters angeht, er war großzügig, hilfsbereit, hat dann Hilfsorganisationen für lokale Zwecke hat er gespendet.
Hat er sich auch der Minne gewidmet?
Das ist tatsächlich nicht so überliefert. Also das klang jetzt so aus der Taverne, klang jetzt weniger nach Minne.
Okay. Aber
eben auch den Ansatz des Muts und der Ehrenhaftigkeit, die sollte er sehr deutlich ausleben, und zwar als 1938 die Nationalsozialisten nach dem Münchner Abkommen mit Panzern und mobiler Infanterie in die Tschechoslowakei einmarschierten.
Zu der Zeit hatten die übrigens ziemlich viele Panzer tschechischen Ursprungs. Zu der Zeit haben große Anzahl an Panzern alle Welt verkauften. Die Wehrmacht hatte da auch genug davon.
In der Tschechoslowakei gab es auf jeden Fall wenig Widerstand, aber es gab jemanden, der sich den Panzern in den Weg stellte. Und das war Menzig, nämlich hoch zu Ross, in seiner Rüstung, mit seinem Schwert, ritt er auf die Panzer zu und forderte sie zum Duell.
Krass. Das finde ich... bemerkenswert.
Also du musst dir das wirklich vorstellen, da kommen gepanzerte Fahrzeuge und auf der anderen Seite ein gepanzerter Ritter, der auf die zu reitet, mit seinem Schwert fuchtelt, sie mit Beleidigungen überzieht und zum Kampf auffordert.
Fett.
So, und jetzt ist auf der anderen Seite, sind die Deutschen so überrascht gewesen und vermutlich so beeindruckt, dass die einfach um ihn drum herum gefahren sind. Und ihn, also man hätte ihn ja einfach erschießen können.
Ja,
hat man aber
klar.
Nicht. So, und dann, also man versuchte dann irgendwie.
Ja, ich finde dieses Bild total krass, weil das ist ja wirklich wie Don Quixote gegen Windmühlen. Ja. Ne? Also
er blockierte ihren Weg, er schoss Pfeile auf die Panzer, warf mit Steinen und Flaschen, griff im Sturmangriff an, hieb mit dem Schwert auf die einen. Was natürlich nicht viel gebracht hat. Aber
also so im Just gegen den Panzer, ich glaube, da wüsste ich, wer gewinnt, ne, mit dem Pferd und Reiter, aber alle Achtung.
Und also du musst dir das kurz vorstellen, ein berittener Ritter hat die Wehrmacht für ein paar Minuten aufgehalten.
Wahnsinn.
Und das brachte ihm tatsächlich auch auf deutscher Seite Bewunderung und Aufmerksamkeit ein. Und auf tschechischer Seite war das auch so ein Freiheitskampf-Symbol, ne? Also so ein Symbol des Stolzes irgendwie, auch wenn es jetzt nicht so viel gebracht hat, aber so die Verkörperung des Widerstands einfach, ne? Und von Furchtlosigkeit in Anbetracht der sicheren Niederlage. Also das ist ja wirklich sehr, sehr ritterlich irgendwie und deswegen eben auch, dass er als letzter Ritter in die Geschichte eingegangen
ist. Krass. Alter, ich glaube, über den Typen schreibe ich einen Song. Das ist ja fett. Kann also, ich mir schon das Video richtig vorstellen.
Auf jeden Fall. Oder ein T-Shirt dazu alleine, oder? Was für eine krasse Geschichte. Ich kann dir auch das Bild schicken. Es gibt nämlich ein Bild von dem Mann. Das passt auch sehr gut. Ja, aber er überlebte den Zwischenfall. Und man ließ ihn sogar auf seinem Schloss wohnen. Nach der Eroberung, weil man ihm scheinbar wirklich so viel Respekt entgegenbrachte für diesen Move. dass man ihn da unbehelligt ließ. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das nämlich. Offenbar ist das Gebiet dann von Polen geplündert worden, die dann auch sein Schloss plünderten. Als dann die Rote Armee kam, wurde er dann von denen quasi vertrieben und enteignet. Und der gesamte Besitz dann später verstaatlicht. Es ist nicht ganz klar, wann das passiert ist, ob jetzt am 17. November 45 oder am 23. Februar 1948. Das Problem ist, dass es jetzt nicht exakt gesichert ist, ob die Konfiskation von der Roten Armee selbst vollzogen wurde oder erst nach Einsetzung des kommunistischen Regimes am 25. Februar. Aber es ist halt passiert. Das muss dem Mann so das Herz gebrochen haben, dass er tatsächlich 2 Tage später verstarb.
Krass.
Und zwar am 19. November 1945 oder am 25. Februar 1948. Mutmaßlich im Haus seines Sohnes. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie alt er genau war, ob jetzt irgendwas zwischen 60 und 78 Jahren.
Okay.
Er ist auf dem Friedhof in Dobrisch nahe seines alten Schlosses beigesetzt und gilt bis heute eben auch da als letzter Ritter und lebende Legende in Tschechien. Und das Schloss kann man auch besichtigen, das ist wieder hergerichtet worden, öffentlich zugänglich, und dort wird auch an ihn erinnert. Nachdem er sozusagen die Legenden der vergangenen Tage dort erzählt und lebendig gehalten hat, ist er jetzt Teil dieser Legenden, die da bis heute erzählt werden.
Also mehr kann man sich als Ritter nicht wünschen eigentlich, ne? Als so ein, also krasse Story, cooler Typ. Also das hat mich sehr, sehr gefreut, von dem zu hören. Wie gesagt, sehr inspirierend. Und gerade mit dieser Don Quixote-Parallele da, Kampf gegen Windmühlen, na gut, das waren natürlich keine eingebildeten Monster, sondern echte Monster. Fett. Ich wusste nur vorhin, als du von Don Quixote erzählst, das war eins der coolsten Denkmäler, die ich mal gesehen habe. Ich glaube, in San Francisco gibt es ein Cervantes-Denkmal. Da ist er nur so als Büste irgendwie. Und Don Quixote und Sancho Panza knien so vor ihm. Das ist ziemlich cool gemacht, das Denkmal.
Ich glaube, das habe ich sogar mal gesehen. Warte mal.
Vielen Dank für unseren Kundenservice. Für den Kundenservice. War sehr interessant.
Ich bin ein paar Mal über dieses Bild gestolpert und habe mir gedacht, ich möchte mal mehr dazu wissen, als das, was im Internet immer so kursiert, so als Meme. Und das ist einfach dieser Moment ist einfach so bildgewaltig, das hast du schon richtig gesagt. Freut mich, dass dir gefallen hat.
Find ich super cool. Ich meine, das ist ja heutzutage auch nichts Ungewöhnliches, dass sich Leute für diese Zeit begeistern und auch so leben wollen, ne? Aber so volle Suppe. Also ich stelle mir gerade vor, wie Sirko von Thüringen in den frisch gewählten Thüringer AfD-Landtag einmarschiert in voller Rittermontur und sagt, dass es nun an der Zeit ist, dass die Edlen und Gerechten zur Tat schreiten, weil hier Unrecht offensichtlich wird. Schön, nee, super, kann man sich nur als Beispiel nehmen, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir in der zweiten Hälfte deines Arbeitstages viel Erfolg, Muße und Durchhaltevermögen.
Also es ist ja jetzt erst Viertel zwölf. Ich denke, ich werde jetzt noch
ein Video aufnehmen. Geh jetzt ins Bett, würde ich sagen, ja.
Ich nehme jetzt noch ein Video auf.
Sehr gut. Na dann, viel Spaß, mein Guter.
beim nächsten Mal geht es auch um einen Typen mit einem Schwert. Das kann ich jetzt schon sagen.
Bei dir?
Mhm. In meinem nächsten Kundenservice. Also in 2 Wochen.
Alles klar. Na, ich weiß noch gar nicht, über wen ich reden werde nächste Woche. Werden wir mal sehen.
Mike, wie fandst du jetzt unsere Late-Night-Session? Ich meine, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das jetzt keine Late-Night-Session, aber wir haben jetzt ja Late-Night.
Das kommt auf den Zuhörer an, wenn die das hören. Also ich fand das jetzt gar nicht so verkehrt.
Man kommt noch ein bisschen mehr ins Plaudern, habe ich das Gefühl, ne? Weil so der, es sind fast 2 Stunden.
Naja, der, wie soll ich sagen, der, es hat, man redet halt auch von einem Tag, den man gehabt hat, ne? Und nicht von einer Nacht, die man nicht gehabt hat, sozusagen. Du wegen Arbeit, ich wegen Kindern. Deswegen. Ja, auch nicht schlecht. Können wir auch ab und zu mal machen, ja. Na klar. Hätten wir eigentlich auch als Twitch-Session verpacken können.
Das stimmt eigentlich. Wobei, es ist eigentlich schon fast ein bisschen spät gewesen. Mhm. Ja, wir machen gut. Wir machen das bald als Video und dann können die Leute das
auf jeden Fall
auch die Late Night miterleben. Hat mich gefreut, Mike.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut, gell? Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Das Sexmoller von Merseburg.